Radio Lora.
Radio Lora colorida y diversa.
No comercial, comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso que ninguna hora en Lora suena como la otra.
Es donde vuelan nuestras voces. Un puente de comunicación migrante y político.
Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz. Sonora, dinámica y activa.
Ihr hört die Infolora-Spezialsendung, denn wir senden an diesem Wochenende, wie ihr ja schon oft gehört habt, 40 Stunden lang live vom Radio Lora aus.
Und wir als Infolora-Redaktion haben deshalb eine zweistündige Infosendung spezial vorbereitet. Und weil wir in diesen 40 Stunden live die 40 Jahre Lora feiern wollen, schauen wir auch zurück auf die Infosendungen in den 80er Jahren.
Und das natürlich mit InfomacherInnen aus den 80ern, mit AktivistInnen aus den 80ern und mit den InfomacherInnen von heute. Und manchmal überschneidet sich ja das auch. Deshalb sind wir auch heute unglaublich viele Leute im Studio. Weil es aber so heiß ist, haben jetzt alle vor dem Studio gewartet und wir holen sie dann einzeln rein für ihre Teile. Denn wir haben die Sendung heute in verschiedene Teile aufgebaut und wir sitzen hier jetzt bei der Moderation und der Technik und werden euch durch die nächsten zwei Stunden Infospezial leiten. Wir sind
Mara
und Rika.
Genau, und wir freuen uns schon extrem auf alle, die noch reinkommen ins Studio und ihre Spezialsendung machen. Es gibt heute ganz viele verschiedene Stimmen und deshalb kann es auch sein, dass ihr vielleicht kurz den Überblick verliert, aber wir sagen jetzt mal kurz, was so alles abgeht heute. Es gibt nämlich drei große Fokusthemen. Es geht um den Häuserkampf, um queere Kämpfe und um internationalistische Solidaritätsbewegungen. Also es wird auch kämpferisch, nicht nur informativ, sondern auch kämpferisch. Und genau, am Schluss gibt es wie immer die Agenda. Und jetzt beginnen wir aber erstmal mit den Kurznews.
Und wir starten gleich mit einer Nachricht, die zwar nicht mehr ganz frisch ist, aber etwas im Sommerloch untergegangen ist. Die italienische Regierung der rechtsextremen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begann ab dem 1. August die Sozialhilfe stark abzubauen. Laut verschiedenen Medien sind etwa 169.000 Haushalte von der drastischen Kürzung der Sozialhilfe betroffen. Die BezügerInnen wurden Ende Juli per SMS darüber informiert. Also so Ende Juli, das heißt, wir bekommen ein SMS, ab nächsten Monat gibt es keine Sozialhilfe mehr. Die Sozialhilfe, also das sogenannte Bürgergeld in Italien, erhalten von nun an nur noch Haushalte, in denen minderjährige Menschen mit Behinderung oder SeniorInnen über 65 leben. Vor allem der Süden des Landes ist von den neuen Maßnahmen betroffen. In Neapel etwa liegt die Arbeitslosenquote bei 25%. Als Grund für die Kürzung wird von der faschistischen Regierung natürlich gesagt, Menschen sollen so angespornt werden zu arbeiten. Ein altbekanntes Argument der Rechten und des Kapitalismus. In Anführungszeichen, die Armen sind selber schuld, dass sie arm sind. Und Italien ist auch nicht das einzige Land in Europa, welches den Sozialabbau vorantreibt. Auch in Frankreich wird die Sozialhilfe wahrscheinlich bald gestrichen, denn Macron macht gerade so eine Testphase in einzelnen Städten. In Großbritannien wurde 2016 die Sozialhilfe für Asylsuchende gestrichen. Und auch der Kanton Zürich hat 2017 die Sozialhilfe für Asylsuchende mit Status F gestrichen. Seitdem gibt es nur noch die sogenannte Fürsorge, das ist ein anderes Wort für weniger Geld. So viel zum Sozialabbau in Europa, da lohnt es sich, sich ein bisschen mehr zu informieren, denke ich. Und als Ansporn und auch um den Bogen zurück nach Italien zu machen, es gab große Proteste gegen die Kürzungen der Sozialhilfe. Ganz viele verschiedene aktivistische Gruppen, Einzelpersonen, Gewerkschaften haben sich zu Protesten zusammengeschlossen. Dies vor allem im Süden von Italien.
Exil Mexiko. Am Donnerstag, dem 17. August, kam es zu einer gewaltsamen Blockade von kommunalem Land in Exil. Die Anwohnenden wehrten sich gegen die Blockade der Polizei. Dabei wurden mehrere Menschen durch den Einsatz von Tränengas und Knüppeln durch die Polizei verletzt. Das blockierte Land ist ein sogenanntes Ejido. Diese Landform hat eine indigene Tradition. Das Land gehört nicht nur einer Einzelperson, sondern einer Gemeinschaft von Menschen, die zusammen dieses Land bewirtschaften. Seit genau 30 Jahren, also seit den 90ern und späten 80ern, gibt es staatliche Angriffe auf dieses System. Immer wieder werden Gemeinden und gemeinschaftliche Projekte enteignet und das Land wird an Konzerne vergeben. Auch dieses Mal betraf das ein 352 Hektar großes Grundstück, welches nun an eine Immobilienfirma übergeben werden soll. Die lokale Bevölkerung hat natürlich kein Einverständnis dafür gegeben. Sie wurden auch im Vorhinein nicht darüber informiert.
Rechtsextremer Milei gewinnt Vorwahlen in Argentinien. Bei den Vorwahlen zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Argentinien hat sich der rechte Kandidat Javier Milei als Sieger hervorgetan. Die Vorwahl wird durchgeführt, um die KandidatInnen für die Wahlen am 22. Oktober zu bestimmen. Neben Milei qualifizierten sich weitere Mitte-Rechts-Parteigruppen sowie linke KandidatInnen, die allerdings kaum Chancen in der Präsidentschaftswahl haben. Milei und seine Partido Libertario vertreten extrem kapitalistische Forderungen wie umfassende Privatisierungen, Abschaffung des Mindestlohns, das Sozialsystem sowie die Rechte der Gewerkschaften sollen abgebaut werden. Zugleich fordert seine Partei die Modernisierung von Polizei und Justiz, die Verschärfung des Strafsystems sowie die Abschaffung des Rechts auf Abtreibung. In der Vergangenheit hat Milei zudem die Verbrechen der Militärdiktatur geleugnet und war Berater eines Folterers und Offiziellen der Militärdiktatur.
Maui, Hawaii. In den vergangenen Tagen kam es zu heftigen Bränden in Maui. Maui ist eine Insel im Zentralpazifik und gehört zu Hawaii. Jetzt wird darüber gerätselt, ob eine Hochspannungsleitung den Brand verursacht hat und Hawaiian Electric wird verklagt. In einer Sammelklage wird dem Stromversorger vorgeworfen, nachlässig gehandelt und keinen Notfallplan entwickelt zu haben. Maui ist aber auch ein Exempel für die tödlichen und diskriminierenden Auswirkungen des Klimawandels. Denn der Massentourismus geht indes fröhlich weiter. Dieser Umgang mit den Bränden in Maui ist beispielhaft dafür, dass der menschgemachte Klimawandel den menschgemachten Diskriminierungs- und Ausbeutungsverhältnissen folgt. So sagt eine Anwohnerin.
Oh, da läuft noch eine andere Musik. Wir müssen schnell das ausmachen und dann hören wir, was diese Anwohnerin zu sagen hat. Mara, bist du ready?
Ich bin ready.
Okay.
The same waters that our people just died in 3 days ago are the same waters the very next day these visitors, tourists were swimming in. And that says a lot about where their heart and mind is through all of this and where our heart and mind is though. You don't see our people swimming, snorkeling, surfing. Nobody is having fun in tragedy and continuing their lives like nothing has happened. There is two Hawaiis right now. There is the Hawaii we're living in and the Hawaii they're living in, they're visiting in. The same waters that...
Genau, und die Übersetzung, die deutsche Übersetzung, in den gleichen Wassern, in denen vor 3 Tagen unsere Menschen starben, haben am nächsten Tag die BesucherInnen und TouristInnen drin geschwommen. Das sagt viel darüber aus, wo ihr Kopf und Herz gerade steht in alledem und wo unser Kopf und Herz gerade steht. Wir schwimmen, schnorcheln und tauchen nicht. Niemand hat Spaß in einer Tragödie und macht im Leben weiter, als wäre nichts gewesen. Es gibt 2 Hawaiis, das Hawaii, in dem wir leben, und das Hawaii, das Sie besuchen.
Brasilia, Brasilien. Seit 2019 findet jährlich der Marcha das Margaridas, der Marsch der Gänseblümchen, in Brasilia statt. Dieser Marsch ist ein Zusammenschluss von sozialen und feministischen Bewegungen, Gewerkschaften und internationalen Organisationen. Der Protest ist benannt nach Margarida Alves. Sie war eine Landarbeiterin und Gewerkschaftsführerin und wurde am 12. August 1983 in Paraiba wegen ihrem Einsatz für die Rechte von ArbeiterInnen brutal ermordet. Gestern, am 18. August, fand einer der größten Märsche statt. 100.000 Flintak-Personen aus ganz Brasilien reisten in die Hauptstadt. Seit 2019 beteiligen sich auch indigene Flintak-Personen aus den 130 Völkern Brasiliens und Lateinamerikas dem Marsch an. Sie fordern Gesundheit und Sicherheit für ihr Volk und ihr Land. Der brasilianische Staatspräsident Lula da Silva unterzeichnete in diesem Zusammenhang ein Abkommen. Dieses will Flintak-Personen auf dem Land unterstützen und Feminizide ausrotten. Er hielt auch eine Rede auf dem Marsch, in dem er sagte: Wir werden keine Diskriminierung, keine Frauenfeindlichkeit und keine geschlechtsspezifische Gewalt mehr dulden. Wir können nicht damit leben, dass so viele Frauen in ihren Häusern getötet werden. Der Marcha das Margaridas ist eine Mobilisierung für die Stärkung und Anerkennung der Rechte der BäuerInnen in Lateinamerika. Die Bewegung fördert grundlegende Dialoge und verschafft den Stimmen der BäuerInnen mehr Gehör. Gemeinsam streben die LandarbeiterInnen nach einer Heimat mit Volkssouveränität, Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichheit und einem Leben frei von Gewalt.
Genau, das waren die Kurznews, die wir heute für euch hatten oder haben. Draußen ist, glaube ich, sehr gute Stimmung. Das ist nochmal ein Aufruf. Kommt gerne vorbei. Es gibt Tacos, es gibt Abkühlung und eben gute Stimmung. Und deswegen ist, glaube ich, noch niemand bereit für eine Spezialsendung gerade, oder? Wie siehst du das?
Ich glaube, ich sehe schon, wie sie sich vorher bereit machen. Es ist natürlich so, dass wir eben für jedes Thema Infomacherinnen von verschiedenen Zeiten hier haben oder AktivistInnen von verschiedenen Zeiten, und die müssen sich jetzt alle so organisieren. Wir haben ja auch extra diese 3 großen Themen ausgewählt für diese spezielle 40 Stunden Live-Infosendung, die nur 2 Stunden geht, nicht 40 Stunden. Allgemein senden wir 40 Stunden lang live hier vom Lora Innenhof. Und zwar sind das eben die Themen Häuserkampf, internationalistische Solidarität und queere Bewegungen. Da diese Themen seit den 80ern oder in den letzten 40 Jahren immer wieder Teil vom Info Lora waren. Genau. Und falls ihr jetzt eben zu Hause seid, ihr habt es gehört, es gibt viele Sachen hier, falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich einfach eure Kopfhörer reinstecken, dann mit dem Info hier in den Lora-Innenhof fahren, an der Militärstraße sind wir, und ein bisschen euch informieren, unterhalten und dann hier noch eure Nägel lackieren und ein Bandeli knüpfen. Und bis wir zum ersten großen Fokusthema kommen, hast du ja auch noch Musik mitgebracht, Mara, oder?
Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Das passt zur Stimmung hier und überall. Und wir hören jetzt Bushrat Kher von Hussein Al-Yasmi. Ich höre den Song sehr gerne. Ich habe den an einer Party entdeckt. Und genau, den hören wir jetzt. Wir haben Bushrat Kher gehört und jetzt geht es weiter, und zwar beginnt unser erster Schwerpunkt. Da geht es um internationalistische Solidaritätsbewegungen. Dafür ist Sidonia mit Yannick und Edith im Studio, und ihr erzählt euch gleich, uns gleich genauer, um was es geht, was ihr vorhabt. Wir freuen uns sehr. Ich übergebe sehr gerne euch das Wort.
Einführung, Mara. Wir sprechen in diesem Block ein wenig über Solidarität, ein großes, breites Thema, mit Edith, die im ZA-Info mitgewirkt hat, also im Zentralamerika-Info. Und wollen da ein bisschen über Solidaritätsbewegungen und auch im Kontext von Radiomachen sprechen. Mega schön bist du da, Edith, wir freuen uns. Magst du dich gleich ein bisschen selber vorstellen und über das ZA-Info erzählen?
Ja, okay. Ich bin Edith und ich habe in den 80er Jahren begonnen, mich für Zentralamerika zu interessieren. Weil es hat in Nicaragua in 79 hat die Revolution stattgefunden und damals hatten wir nicht so die Möglichkeit, sofort an die Infos heranzukommen, was da eigentlich genau passiert ist. Und das hieß dann, wir mussten reisen. Und ich bin dann dorthin gereist, nach Nicaragua. Das heißt, zuerst, ich habe in Mexiko angefangen, weil ich wollte auch ein bisschen überhaupt ein bisschen etwas sehen vom Rest dieses Kontinents, wenn ich schon so weit fliege. Und bin in Mexiko gestartet und ziemlich lange dann in Guatemala hängen geblieben. Denn ich habe dann in Guatemala gemerkt oder gesehen, dass da seit längerem eine ganz widerliche Militärdiktatur an der Regierung ist, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und dass dort ganz im Geheimen und im Klandestinen ein Befreiungskampf stattfindet. Und es war sehr, sehr schwierig, in Guatemala im Land selbst etwas zu erfahren, weil es war sehr, sehr, sehr gefährlich. Also man muss sich das so vorstellen, dass man wirklich nicht mal unter Freunden seine Identität oder das Gedankengut, das man hat, sagen konnte. Es war eine der schlimmsten Diktaturen von Lateinamerika in den ganzen Jahren. Ja, auf jeden Fall bin ich dann trotzdem dann weitergereist nach Nicaragua. Und habe gesehen, was möglich wäre. Das war ganz frisch, alles war offen und ich habe dort dann verschiedene Internationalistinnen und Internationalisten getroffen, auch von der Schweiz. Und die haben bereits begonnen, in Zürich oder in der Schweiz ein Solidaritätskomitee oder Solidaritätskomitees zu gründen. Ja, das war eigentlich der Grund und weshalb ich eigentlich da dann hängen geblieben bin. Das hat mich einfach schwer sehr beeindruckt, was da passiert. Und wo ich zurückgekommen bin, habe ich mich trotzdem weiter für Guatemala interessiert. Weil Nicaragua hat einen enormen Zuspruch und Zulauf bekommen von vielen verschiedenen Ländern, Internationalistinnen, Brigaden, die dorthin gereist sind. Und Guatemala war eigentlich immer noch tiefstes Mittelalter, was die Befreiungsperspektive angeht. Und wir haben dann zufälligerweise, habe ich zwei, drei Leute kennengelernt, die Kontakt hatten mit den revolutionären Organisationen in Guatemala. Und dann haben wir einfach Kontakt aufgenommen und haben Leute eingeladen, weil im Land selbst war das absolut unmöglich.
Du hast erzählt, dass es gar nicht so einfach war, an Informationen zu kommen und du deswegen auch eben das reisen musstest. Wie sind dann die Informationen dann wieder zurückgegangen, also nach Zürich? Oder wie hat der Austausch da funktioniert?
Also lustigerweise habe ich in Guatemala einen Studenten und eine Studentin kennengelernt, die an der Uni eine clandestine Organisation gehabt haben. Die haben mir Material gegeben, was sie so machen. Und ich habe einfach irgendwo instinktiv gedacht, ich kann das nicht mit über die Grenze nehmen, das ist klar. Dann habe ich irgendwelche Typicos gekauft und so Souvenirs und habe einen Pack gemacht und habe das gut verschnürt und irgendwo versteckt in diesen Tipicos und in diesen Souvenirs habe ich das nicht an meine Adresse geschickt, sondern noch an eine andere, wie ich geahnt hätte, dass ich mich da irgendwann mal tiefer da hineinbegebe. Und so sind dann die ersten Flugblätter und so weiter sind dann nach Zürich gekommen oder in die Schweiz gekommen. Aber die anderen Leute, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, die haben dann auch von anderen Organisationen auch Material bekommen. Und das meiste musste wirklich über die Grenze gebracht werden. Oder es hat immer ein sehr reger Austausch stattgefunden zwischen den Linken in Mexiko, den revolutionären Menschen in Mexiko, die haben auch die Kämpfe in Guatemala unterstützt und zum Teil auch waren die in der Guerilla in Nicaragua. Und später sind wir dann vor allem viel nach Mexiko gegangen und haben von dort viel Material mitbekommen. Und sonst haben wir die Leute eingeladen, dass sie hierher kommen und erzählen. Und da hat das LoRa dann eine sehr, sehr wichtige Schlüsselfunktion gehabt. Weil 1983 war eigentlich die schlimmste Repression in Guatemala. Und hier in der Presse, wir sind fast verzweifelt, weil es hat fast niemand irgendetwas darüber geschrieben. Schon mal natürlich, aber was das Ausmaß dieser ganzen Repression, dieser Massaker, dieses Völkermordes, das stattgefunden hat, das hat man kaum zur Kenntnis genommen hier in der Medienlandschaft. Und in 1983 ist das LoRa dann gestartet und wir hatten sofort die Möglichkeit, das ZA-Info zu gründen, zusammen mit der Solidarität von Nicaragua, mit der Solidarität von El Salvador. Und dann haben wir uns abgewechselt, mal einmal sie, einmal wir oder alle zusammen. Und ja, es war wirklich eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt Informationen, gerade aus einem Land, das so abgeschottet war wie Guatemala damals, Infos zu bekommen. Oder wir haben Reisen organisiert für die Leute und Veranstaltungen gemacht. Das war die andere Möglichkeit.
Du hast schon ein wenig über die Rolle des Radios gesprochen in diesem Kontext. Siehst du da heute oder über die Zeit Veränderung, wie sich das so in diesen Kontexten von Solidarität oder dieser Vernetzung oder Infos zuspielen, wie sich das verändert hat oder so ein bisschen über Radio als widerständiges Symbol in diesem Kontext?
Ja, also ich denke schon, also dass das Radio, also durch die ganze Digitalisierung und natürlich sind da die Möglichkeiten anders geworden. Und man kann heute mit den Leuten kommunizieren, die weit, weit weg sind. Man kann verschiedenste Infos direkt face-to-face austauschen, wenn man ein Radio machen möchte oder auch eine Veranstaltung, müssen die Leute nicht immer hin und her reisen. Und es ist sicher eine größere Nähe entstanden als dazumal. Ich glaube, die Möglichkeiten sind sicher jetzt, man ist näher an den Menschen, an den Geschehnissen dran, die Infos sind viel schneller dran hier als dazumal. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, dass die Guerilla in Guatemala, die haben dann auch ein Radio gemacht und das war mit großer Unterstützung und vor allem sehr hauptsächlicher Unterstützung vom Radio LoRa ausgegangen. Also das Equipment bis zur Ausbildung, wie man einen Sender betreibt und so weiter. Das sind Radio LoRa-Macherinnen und Macher gewesen, die das betrieben haben. Und wir haben dann, das war dann eigentlich das Partnerradio. Das hieß La Voz Popular, hieß das Radio in Guatemala. Die haben aus das Guerilla-Radio. Und die haben dann uns Kassettchen, irgendwann haben wir nach Monaten über irgendwelche Umwelt Kassettchen von ihren Sendungen bekommen und konnten die dann hier wieder einen Teil davon abspielen und übersetzen. Das ist natürlich heute viel direkter, oder? Also
Aber wie muss man sich diese Ausbildung vorstellen? Also kamen die Leute dann hier ins Studio nach Zürich, oder seid ihr dort?